Unser heutiger Gast hat ein duales Studium der Betriebswirtschaft an der Hamburg School of Business Administration absolviert. In einer seiner Stationen, in seinem Ausbildungsbetrieb, ging es um das Thema Marktforschung. Warum ist das so teuer? Warum dauert es so lange, Meinung von Verbrauchern einzuholen? Das waren die Fragen, die ihn damals am meisten beschäftigten. Nach einer kurzen Station als Entrepreneur in Residence bei Richmond View Ventures in Berlin gründete er im Jahr 2014 sein Unternehmen. Sein Ziel? Marktforschung in Geil. Sein fester Glaube, Menschen haben Lust, ihre Meinung zu sagen, wenn das ganz dort stattfindet, wo sie sich zu Hause fühlen, nämlich auf dem Smartphone. Seine Idee? Eine App, die es möglich macht, 1000 Menschen in 10 Minuten zu befragen. 6 Jahre später hat er eine Reihe von Preisen für diese Idee gewonnen und seine Firma wächst dynamisch und ist profitabel. Vor kurzem sind OMR-Gründer Philipp Westermeier und Unternehmer Benjamin Otto als Investoren eingestiegen. Michael unterstützt unseren Gast seit seiner Gründung. Die Hamburger Morgenpost nannte ihn als einen der Gewinner der Corona-Krise. Doch das greift zu kurz. Trotz seines jungen Alters ist unser Gast nämlich nicht nur Unternehmer, sondern er engagiert sich für soziale Themen.
Seit über 3 Jahren beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie kann ein Thema, das einen so wesentlichen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Wie stellen wir sicher, dass aus der Corona-Krise nicht nur die Erkenntnis bleibt, dass Remote Work funktioniert, sondern auch, dass Menschen im Büro nicht beaufsichtigt werden müssen, ob sie auch wirklich arbeiten? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Dabei beschäftigt uns immer wieder auch die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On the Way to New Work heute mit Jonathan Kurfess.
Vielen Dank für die Einladung.
Lange Intro, Michael. Ja. Ich merke die Passion auf dem Thema und ich finde die sehr schön, denn ich muss gestehen, ich habe dich immer sehr nüchtern als Tool eingesetzt, weil ich schon ein paar Mal über dein Unternehmen gestolpert bin. Ich glaube, ich durfte mal eine Werbung aufnehmen und habe dann spontan gesagt, jetzt testen wir das mal und fand es richtig geil. Und wir haben es in der Corona-Zeit dann auch gemacht mit der Umfrage. Und Michaels Idee war dann noch zu sagen, dass wir vielleicht mal so reinstarten, ob wir nicht ein paar Fragen, die direkt mal losjagen.
Das Ganze soll jetzt hier keine Verkaufsveranstaltung sein, sondern wir wollen wirklich einfach mal dein Produkt in live zeigen. Und da du uns auch angeboten hast, uns auch in Zukunft mit Marfo zu unterstützen, genau, um das Thema New Work mal ein bisschen auch firsthand mit Zahlen zu hintermauern, haben wir gedacht, fangen wir mal mit der Folge bei dir an. So, was hast du für Fragen, die du dir stellst?
Genau, müssen wir gar nicht zu lang machen. Ich habe einfach mal 5, 6 Fragen mitgebracht, wie sich das Arbeitsleben seit Corona verändert hat und wie die Veränderungen wahrgenommen wurden und was war nach Meinung derjenigen, bei denen es sich verändert hat, positiv oder negativ. Und das war es auch schon. Vielleicht haben wir am Ende des Tages, am Ende der Folge Zeit, einmal kurz darüber zu sprechen. Mhm. Es geht ja sehr schnell, das heißt, innerhalb der Folge sollte das ganze Thema durch sein und die Umfrage beendet sein. Also ich habe jetzt national repräsentativ 1865 befragt.
Mhm. Und wie viele Leute befragst du?
1000 Leute. 1000, und das haben wir eben repräsentativ quotiert, nach Alter, Region, Geschlecht, 1865. Und geht jetzt online.
Cool. Ja, man kann dann auf dem Bildschirm verfolgen, die Balken, aber du guckst jetzt nicht hin, sondern
genau,
du...
Ich klammer den Laptop wieder zu, aber genau, zeigt halt, wie schnell es am Ende geht.
Ja, wir stellen ja unseren Gästen, du hast ja auch schon mal die eine oder andere Folge gehört, die Frage am Anfang, was waren so die Momente, Weggabelungen in deinem Leben, die dich zu dem Menschen gemacht haben, der du heute bist?
Die Fragen habe ich auch schon mal gehört, das stimmt. Ich glaube, ich würde da mal ganz am Anfang anfangen. Also ich bin hier in Hamburg geboren und ohne Geschwister und mein Dad lebt tatsächlich in den USA. Also bin mit meiner Mutter hier in Hamburg groß geworden und sie hat zweifelsohne einen guten Job gemacht. Aber ich habe schon sehr früh gelernt dadurch, weil sie war auch alleinerziehend und auch berufstätig, irgendwie mich an neue Situationen oder an neue Situationen anzupassen, mich schnell zu assimilieren in neue Gruppen und habe da auch recht schnell so eine gewisse, auch sicherlich durch die familiäre Situation, so eine gewisse emotionale Unabhängigkeit irgendwie gelernt, was vielleicht auch ein Mitgrund war, weshalb ich irgendwann den beruflichen, unabhängigen Weg gewählt habe, nämlich Unternehmer zu werden. Also das hat mich, glaube ich, schon geprägt und vielleicht habe ich da auch so eine gewisse Resilienz mitbekommen Und dann weiter in die Jugend schauend, ich war auf der Waldorfschule tatsächlich. Damals, als ich auf der Waldorfschule war, war das in meiner Familie noch ein richtig rotes Tuch. Also da dachten alle, da laufen alle barfuß rum und pflanzen Bäume Tag ein, Tag aus.
Und tanzen ihren Namen.
Und tanzen ihren Namen natürlich. So ist es nicht, aber und mittlerweile gucken sich ja auch viele Schulen wirklich auch Konzepte aus der Waldorfschule ab. Ich will das jetzt gar nicht zu positiv bewerten.
Ja, aber es gibt ja super Aspekte, ganz klar.
Aber natürlich hat mich diese Schulzeit auch geprägt, auch gerade so dieses dieser Fokus eben auf ja diese stärkenorientierte Erziehung, so das Ganzheitliche zu sehen, jetzt nicht nur nach Noten die Kinder zu bewerten, sondern eben die Gemeinschaft steht da schon im Vordergrund. Und das hat mich sicherlich auch geprägt in meiner Jugend und wie ich vielleicht auch zu Schwächeren irgendwie stehe. Und dann habe ich irgendwann Abi gemacht. Und was mich immer schon sehr stark interessiert hat oder fasziniert hat, dadurch, dass mein Vater, wie gesagt, in den USA war und da herrscht ja eine sehr starke Obdachlosigkeit, habe ich mich für das Thema Obdachlosigkeit schon sehr früh immer interessiert, habe mich immer gefragt, okay, was sind die Schicksale, die eigentlich wirklich dahinter stehen? Und habe das dann auch untersucht in den USA, habe ich dann viele Interviews geführt, bin zu den Leuten auf die Straße und habe dann auch mal, weil ich es mal wirklich auch ein Stück weit miterleben wollte, man kann nicht sagen, man kann das mal erleben, aber habe auch mal einen Selbstversuch gestartet und bin tatsächlich auch hier in Hannover auf die Straße gegangen, ohne Geld, um mal einfach mal zu sehen, okay, wie fühlt es sich an, obdachlos zu sein? Das habe ich 4 Tage durchgehalten, also bin ohne Geld darüber, nur mit diesem Ticket habe ich versucht, mich irgendwie ein bisschen bisschen heruntergekommen anzuziehen.
Schlafsack, Isomatte irgendwie dabei gehabt?
Oder? Nee, es war im Sommer, also ich hatte wirklich nur die Klamotten an, die ich dabei hatte. Und und das war aber schon sehr interessant, sehr prägend, weil ich mich grundsätzlich mit diesem Thema auseinandergesetzt hatte. In den USA waren halt die Schicksale häufig sehr einfache. Die Menschen, guter Mittelstand, hatten einfach kein Gesundheitssystem, kein Netz, was die auffängt. Hier in Deutschland war das eher was anderes, eher Drogenprobleme und auch häufig eine Lifestyle-Entscheidung, auf die Straße zu gehen. Aber es war schon sehr interessant zu sehen, okay, wie man auch wahrgenommen wird von Menschen als Obdachloser. Das war schon sehr prägend. Und
als magst du da mal ein paar Beispiele teilen, was dir da aufgefallen ist? Also
ja,
wir können erahnen, was es ist, aber...
Ja, ich war, wie gesagt, in Hannover. Ich kannte die Stadt nicht. Also ich habe Hannover ausgesucht, weil in Hamburg bin ich aufgewachsen und da hätte mich einige erkennen können. In Hannover kannte ich keinen, ich kannte die Stadt nicht. Und dann kam ich eben ein bisschen ranzig in Hannover an und wusste überhaupt nicht, wohin, ja, und ich hatte auch keinen Plan, wie ich jetzt meinen Tag gestalte. Und wenn du dann einfach nach dem Weg fragst oder fragst, okay, wo ist hier die Bäckerei oder ein Obdachlosenheim oder sowas, und du keine Antwort bekommst und die Leute einfach an dir vorbeigehen und du nicht mal beachtet wirst, das fand ich schon hart. Ja, also merkt man, also diese Nicht-Beachtung ist schon so, war für mich eine tolle Erfahrung, aber ich glaube, wenn du wirklich in einer Situation bist, ist das schon sehr schmerzhaft. Und dann ging es eben darum, wie hole ich jetzt was zu essen? Ich kannte natürlich auch nicht die obdachlosen Einrichtungen und dann habe ich Flaschen gesammelt, habe mir dann irgendwo in so einer Bäckerei ein Baguette geholt, habe im Park geschlafen. Also solche Dinge, bin auch so ein bisschen naiv rangegangen, aber solche Dinge habe ich dann gemacht.
Krass, mit dem Ziel, also vielleicht nochmal einen Schritt zurück, dass du gesagt hast, in Amerika, jetzt kennen wir uns schon so lange, die Geschichte kannte ich nicht, echt, das ist immer so geil, deswegen, wenn du einen Menschen richtig kennenlernen willst, nimm einen Podcast mit ihm auf. Mit dem Ziel, auch da dann irgendwann mal eine Idee zu entwickeln, wie man diesen Menschen helfen kann, oder was wolltest du mit der, sowohl mit der Befragung als auch mit diesem Experiment, was war das Ziel? Es nur zu verstehen oder auch um irgendwann mal was zu machen?
Es ging erstmal darum, es zu verstehen. Also weil mich schon als kleines Kind hat mich schon so eine, also wir hatten hier in der Grindelallee in Hamburg, hatten wir mal so einen Obdachlosen, der hieß Johnny. Und dem habe ich auch mein Taschengeld gegeben. Und der war auf der Straße, der war vorher, glaube ich, Architekt. Und weil seine Frau beim Autounfall umgekommen ist. Naja, und bei dem habe ich mir einen Taschengeld gegeben und irgendwie hat mich das, diese Ungerechtigkeit, die ich irgendwie mit der Obdachlosigkeit verbunden habe, immer sehr beschäftigt. Oder mir auch immer sehr, also Ungerechtigkeit, so offensichtliche Ungerechtigkeit, sag ich mal, Ungerechtigkeit gibt es auf der ganzen Welt, aber so offensichtliche, da kriege ich richtig Bauchschmerzen. Und in den USA war das eben auch nochmal stärker, die ganzen Obdachlosen, und habe mich einfach interessiert, okay, welche Schicksale sind eigentlich dahinter? Und wirklich auch zu verstehen, okay, wie kommt man in diese Situation? Und so bin ich eigentlich dazu gekommen. Und ich hatte jetzt keine Idee, wie man das jetzt lösen könnte. Dafür müsste ich vielleicht irgendwann mal in die Politik gehen. Mittlerweile bin ich natürlich auch etwas älter, aber war jetzt noch keine besondere Agenda, sondern einfach nur dieses Interesse, es zu verstehen.
Wow. So, das war mal, war mal eine Geschichte, sorry, die habe ich so nicht erwartet.
Ja, genau.
Okay,
so,
ja, genau. Wir waren immer noch bei den Turning Points, genau.
Genau, und vielleicht, warum ich erzähle, weil mich das auch nochmal insofern geprägt hat, dass ich schon sehr, sehr dankbar bin für das, was ich habe. Also ganz konkret, dann bin ich irgendwann aus Hannover wieder abgezischt, hungrig, müde und ohne Dusche. Und dann kommst du zu Hause an und hast einen vollen Kühlschrank vor der Nase, hast ein geiles Bett, hast eine Dusche und denkst, wow, das ist ja ein toller Luxus. Ne? Und abgesehen von diesen ganzen anderen Komponenten, ne? Soziales Umfeld und überhaupt, aber allein schon so diese Wohnung zu haben und diesen Luxus zu haben und so, das war dann schon, da merkst du schon, okay, man ist schon sehr, sehr privilegiert. Mhm. Und ich glaube, das trägt sich dann auch so ein bisschen durch mein Leben durch, dass ich mich schon sehr glücklich schätze, ohne jetzt zu sagen, mir fliegt alles zu, aber schon sehr glücklich und dankbar auch bin für das, was ich habe.
Hast du das Gefühl, also ich denke gerade darüber nach, selbst wenn Leute das einmal erlebt haben, verwässert sowas wieder oder sind das Sachen, wo du sagst, nee, das habe ich immer wieder im Kopf oder machst du was dafür, dass du regelmäßig auch merkst, so shit, es geht halt echt gut. Also wenn du gerade sagst, du bist sehr resilient und Krisenphase, Krise im Unternehmen oder es passiert mal was Unvorhergesehenes, trägt dich das durch? Ist das irgendwie Teil von dir?
Ja, ich glaube, ich habe schon so einen sehr starken Grundoptimismus, der mich eigentlich wirklich durch alles trägt. Also es ist vielleicht auch so in gewisser Weise diese emotionale Unabhängigkeit. Ich lasse mich von negativen Emotionen oder auch negativen Menschen, glaube ich, nicht so krass vereinnahmen, sondern bin da oder versuche da immer so einen gesunden Grundoptimismus zu wahren, der einen irgendwie, einem auch das Leben natürlich dann in vielen Situationen einfacher macht oder es einfacher macht, mit auch unschönen Situationen zu dealen.
Das Thema mit der emotionalen Unabhängigkeit hast du mir ja schon mal bei anderer Gelegenheit erzählt. Da brannte mir damals eine Frage, die ich mir verkniffen habe, aber ich stelle sie dir jetzt mal. Die hilft dir ja, sagen wir mal, mit negativen Dingen, dich da abzugrenzen, es nicht an dich ranzulassen. Limitiert die dich, sagen wir mal, an der anderen Seite, dich positiv auf positive Dinge einzulassen, weil du da Angst hast, enttäuscht zu werden, verlassen zu werden? Geht das zu weit, meine Frage? Oder ist das ein Thema, wo du sagst, da gibt es noch Raum zum Wachsen?
Ist eine gute Frage. Ich würde diese emotionale Unabhängigkeit tatsächlich darauf einschränken, auf negative Dinge. Ich glaube, davon kann ich mich ganz gut frei machen oder nicht an mich heranlassen. Positive Dinge lasse ich schon sehr stark an mich ran. Also ich glaube, ich bin auch der festen Überzeugung, dass das, was einen glücklich macht, am Ende des Tages positive zwischenmenschliche Beziehungen sind im Leben. Das ist, glaube ich, auch nachgewiesen. Es gibt so eine Harvard-Studie, das ist der einzige Faktor, wo das korreliert. Und entsprechend gehe ich auch mein Leben an. Also und jetzt gilt natürlich die Frage so ein bisschen, okay, lässt du emotional die Nähe jetzt überhaupt zu? Ich würde sagen,
ja,
auf jeden Fall.
Okay.
Und ja.
Sehr gut.
Denn bevor wir jetzt dann da weitergehen, wie ist denn dein Blick auf die letzten Monate, die wir haben, wo eine soziale Distanz noch größer wird? Also Menschen, die dann noch mehr Abstand halten zu anderen Menschen, die eigentlich mehr Nähe brauchen als hochsoziales Wesen, die wir alle sind. Also selbst wenn wir ein bisschen Abstand halten, Umarmung tut jedem gut. Wie ist so dein Gefühl als jemand, der da auch mal eingetaucht ist?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist sehr, sehr unterschiedlich. Also ich kann es jetzt, also steht mir glaube ich nicht zu, jetzt da so eine allgemeine allgemeine Stellung zu nehmen, aber ich kann es für mich oder mein Unternehmen sagen, so am Anfang war das schon für alle irgendwie mal eine coole Abwechslung, auch einfach Homeoffice zu sein, man hatte mehr Zeit für sich, man konnte irgendwie Dinge zu Hause tun, die man normalerweise nicht gemacht hat. Aber am Ende merken wir auch, und das habe ich auch gemerkt, dass, wie du schon sagst, wir schon alle soziale Wesen sind und die Bereitschaft quasi auch jetzt irgendwie zu Hause zu bleiben, mehr und mehr schwindet und eben auch schon der Wille, wieder in Gemeinschaft irgendwie zu arbeiten oder zu essen, zu feiern. Also ich glaube, in Teilen kann man das mal ganz gut machen, aber es ist keine Dauerlösung. Dafür sind wir einfach nicht gemacht.
Ja, ihr habt ja mit Apenio auch die Corona-Epidemie begleitet. Also ihr habt, glaube ich, Woche 28 oder so, wo ihr jetzt quasi wöchentlich so ein bisschen dem Volk aufs Maul schaut, habe ich beinahe gesagt. Was sind so da die großen Learnings, die ihr daraus gezogen habt, jetzt was nicht nur das Thema Nähe angeht, sondern was hat das mit der Wirtschaft gemacht, was hat das mit dem Einkaufsverhalten gemacht, was sind da so die Dinge, die bei dir hängen geblieben sind?
Ja, die Themen variieren so ein bisschen, ne? Am Anfang war das große Thema Hamsterkäufe, das ist mittlerweile nicht mehr. Und was wir jetzt eben machen, dass wir uns immer mehr so quasi nach der Corona-Krise uns anschauen, ja, also wie verändert sich Konsum danach, wie verändert sich das Reiseverhalten danach. Also es sind ja die Corona-Krise war ja so ein bisschen so ein Katalysator für viele Themen, die sowieso schon da waren. Und jetzt überlegen viele, okay, wie sieht eigentlich mein Leben in Zukunft aus? Also fliege ich noch irgendwie nach Malle oder mache ich doch eher Camping in Bayern? Und so greifen wir uns immer irgendwelche Themen raus oder wir gucken auch, zum letzten Report haben wir uns angeguckt, okay, wie unterscheidet sich eigentlich das Verhalten von Ost und West oder was hat auch was für einen Einfluss hat auch die politische Haltung oder die politische Zugehörigkeit zu dem, wie ich zu der Corona-Krise stehe. Also gucken uns eigentlich alle Facetten an und versuchen da wirklich das auch besser zu verstehen und stellen diesen Report, den wir wöchentlich immer rausgeben, auch kostenlos zur Verfügung, damit alle das irgendwie davon profitieren.
Spannendes Thema. Es gibt ja gerade diese bekannte Netflix-Doku, The Social Dilemma, die wir schon ein paar Mal besprochen haben, die sehr viel über gesellschaftliche Spaltung spricht, weil Menschen halt ganz stark in ihren Bubbles leben. Jetzt betreibt ihr Marfo. Welche Verantwortung hat Marktforschung momentan und wie steht es um die Glaubwürdigkeit davon und welche Rolle kann das einnehmen, weil wenn du auf einmal zwei Seiten hast, die einander nicht mal mehr zuhören, dann besteht ja kaum die Möglichkeit, auch mit Fakten zu argumentieren. Mhm. Ist dieses Spaltungsverhalten etwas, was ihr seht, dass bestimmte Gruppen auch Sachen ablehnen, andere nicht? Oder wie ist die Rolle und wie ist die Verantwortung von dem, was ihr da tut?
Ja, ich glaube, Marktforschung hat schon eine große Verantwortung und der wird sie auch nur in Teilen gerecht. Ja, man muss natürlich, also ich kann jetzt von Opinion aus sprechen, wie sehen wir Marktforschung und wir hängen das Ganze ein bisschen größer auf und sagen, okay, es geht eigentlich um das Thema Meinung. Und wie auch schon in der Intro angeklungen ist, jeder ist grundsätzlich bereit, seine Meinung zu teilen und interessiert sich, glaube ich, auch für die Meinung anderer. So funktionieren in gewisser Weise soziale Netzwerke. Und Marktforschung ist nichts anderes und es ist sehr paradox, dass kein Mensch Bock auf Marktforschung hat. Und was wir jetzt gemacht haben, ist, dass wir natürlich einmal für Unternehmen Marktforschung ermöglichen und gleichzeitig aber auch über unsere App dem einzelnen User, also jedem, es ermöglichen, kostenlos außerhalb seiner Bubble auch Marktforschung zu machen. Weil ich kann natürlich jetzt bei Facebook, kann ich meine Freunde fragen, dann kriege ich 12,5 Antworten und weiß, okay, da bekomme ich kein repräsentatives Bild. Und was wir jetzt eben Usern ermöglicht haben, ist, die halt auch wirklich ungefiltertes Feedback von der Community bekommen können. Und jetzt, wenn wir auch die App weiter internationalisieren, tatsächlich auch aus jedem anderen Land der Welt. Und das, wenn man das ein bisschen größer denkt, dient das natürlich auch irgendwie der Völkerverständigung im besten Fall. Weil, so wie ich das sehe, es ist zwar jetzt nicht unser Business, aber wenn man so ein bisschen eine romantische Vision mal malen kann oder malen möchte, dann ist es ja so, dass wir viele Informationen irgendwie über unsere Gatekeeper bekommen. Das sind die großen Medienhäuser und die sozialen Netzwerke, je nachdem, mit wem ich auch connected bin, dienen eigentlich nur der Verbreitung von diesen Informationen. Aber ich habe keine Möglichkeit, wirklich direkte Antworten auch auf eigene Fragen zu erhalten. Und da könnte quasi Pinyo, wenn man es mal groß denkt, auch so eine weitere Quelle sein, um Informationen und ungefilterte Informationen zu generieren.
Außerhalb der Bubble.
Ne? Außerhalb genau. der Bubble, mhm. exakt. Weil es ist ja, bei Pinyo ist es ja anonym, was erstmal wichtig ist, um wirklich aus ehrliches Feedback zu erhalten.
Mhm. Ja, ich denke gerade drüber nach, also das, wie gesagt, beim Sprechen kam ich gerade so und dachte, wow, was für eine Verantwortung eigentlich. Und das fand ich eben damals auch, als ich drüber gestolpert bin, über die Werbung, die ich angesprochen habe für euch, dass ich dachte, okay, ein geiles Tool, was ich dann halt schneller im Zugriff habe, ne? Weil dieses, ich hole mir Fakten als Unternehmer und danach kann ich dann auch eine Bauchentscheidung häufig besser treffen. Also ist ja, okay, jetzt habe ich alle Sachen mal gesehen, alle Seiten gesehen und bin manchmal erstaunt über die Antworten. Also viele Dinge, wir haben, glaube ich, mit euch die Befragung zur Corona-Zeit gemacht und ich überlege gerade so eines der, ich weiß noch, wir hatten halt auch noch Tools gefragt im Homeoffice und die Verbreitung immer noch von Skype zum Beispiel, das war für mich phänomenal. Also dass das irgendwie noch so eine Rolle spielt, wo ich dachte, wow, ne, also wenn so ein Tool erstmal lange da ist, wie gesetzt das ist und wie lange das braucht, durchzulaufen.
Ja, vielleicht das auch noch ergänzend. Also du hast ja auch über die Verantwortung gesprochen und wir bei Pinyo haben ja schon überlegt, wie schaffen wir einen möglichst massentauglichen und repräsentativen Ansatz für Marktforschung auch zu wählen, um eben das bestmögliche und repräsentatives Ergebnis auch den Unternehmen auch zur Verfügung zu stellen, weil darauf basieren ja millionenschwere Entscheidungen. Und was wir eben gemacht haben, zum Unterschied zu den traditionellen Instituten, sage ich mal, dass wir das natürlich erstmal aufs Smartphone gebracht haben und gesagt haben, okay, das ist irgendwie das repräsentativste Device. Das hat jeder über alle Alter, sozialen, gesellschaftlichen Schichten hinweg. Aber dass wir auch geguckt haben, wie schaffen wir es, Menschen für Marktforschung zu begeistern? Und haben eben viel daran gearbeitet, die Leute eher intrinsisch zu motivieren, dieser Hypothese folgend, dass jeder grundsätzlich gern seine Meinung teilt, egal ob er gefragt wird oder nicht, egal ob man es hören will oder nicht, so ist der Mensch. Und das steht eben sehr konträr zu dem, wie traditionelle Marktforschung gemacht wird, wo Menschen, ne, also erstmal das Medium beschreibend über Festnetz angerufen werden, wer hat ein Festnetz, wer ist tagsüber erreichbar, wer hat Lust, eine Umfrage zu machen, aber auch in diesen Online-Panels eben grundsätzlich funktioniert es ja so, dass die Menschen und jeder, der mal eine Umfrage gemacht hat, weiß das, es bringt einfach keinen Bock, diese Umfrage zu machen. Es ist langweilig, es ist mühsam, es nervt. Die machen das aus einer rein extrinsischen Motivation, also sie kriegen einen monetären Incentive, was natürlich dazu führt, dass ich am Ende des Tages auch so antworte, wie ich denke, wie ich am meisten Kohle bekomme. Weil das war der ursprüngliche Grund, warum ich mich angemeldet habe. Und da gibt es immer diesen sogenannten Panel-Bias und der führt eben auch zu schlechteren, unehrlicheren Antworten. Und das versuchen wir eben mit diesem neuen Ansatz zu umgehen, um am Ende des Tages einfach eine bessere Datenqualität auch zu liefern, als das, was bisher die Marktforschung leisten konnte.
Du hast dein Unternehmen, kommen wir mal zu der Unternehmerentscheidung. Das ist sehr schön begründet mit der emotionalen Unabhängigkeit, die natürlich als Unternehmer leichter erzielbar ist. Du warst 25, als du gegründet hast, 24?
Ja, 23.
23. Ja. Da hast du natürlich relativ viel von dem, was man so als Unternehmer können muss, noch nicht gekonnt, sondern du hast sicherlich auch Fehler gemacht. Erzähl mal ein bisschen was über die ersten Jahre, auch über das, was dir nicht gelungen ist. Ein bisschen auch, ich meine, du hast eine Zeit gegründet, wo, ne, wo das Thema Cloud, Tools, Remote, New Work, wo das eigentlich gerade anfing zu boomen. War das von Anfang an für dich auch so ein Mitantrieb? Ich will auch anders arbeiten, neu arbeiten, oder war bei dir die Idee, die Geschäftsidee und die Motivation, unabhängig zu sein, waren das der Treiber? Ich stelle immer 5 Fragen.
Ja, genau. Das ist echt scheiße. Sieben Fragen auf einmal.
Wir sind halt echt keine Marktforscher.
Unpräzise.
Ich versuche wieder mal.
Such dir eine aus.
Langsam durchzuhangeln. Also, warum habe ich gegründet? Ich glaube, da hat sich schon so ein bisschen durch meine Jugend gezogen. Ich hatte irgendwie schon immer Lust auf was Kaufmännisches. Mir haben Flohmärkte super viel Spaß gemacht. Als ich in den USA war, habe ich dort Klamotten, damals war das Abercrombie & Fitch, eingekauft und hier wieder weiterverkauft. Und dann war ich irgendwie in China, habe ich das Gleiche gemacht, nur nicht ganz so legal. Anyhow, das fand ich schon immer irgendwie cool, das hat mir Spaß gemacht. Und dann, als ich eben dieses Problem, ich komme ja eigentlich nicht aus der Marktforschung, sondern habe eigentlich im Marketing gearbeitet. Und damals war es eben schon so, dass wir schon versucht haben, alle Entscheidungen irgendwie auf Daten zu basieren. Und es war zwar ein bisschen vor dieser Zeit, wo jetzt alle sagen, wir wollen irgendwie agiler und kundenzentrierter werden, aber es war damals auch schon Thema. Und ich habe irgendwie gemerkt, die traditionelle Marktforschung kann das gar nicht leisten. Also es dauert irgendwie Wochen und Monate, ist unfassbar teuer, bis so ein Institut den Stift hebt. Die Datenqualität war schlecht. Und so bin ich eigentlich so ein bisschen da reingerutscht, weil ich einfach nachgebohrt habe und gesagt habe, okay, warum ist das eigentlich so und warum muss das so sein? Und habe eben so ein paar Hypothesen aufgestellt und basierend darauf dann Opinio gegründet. Und was, glaube ich, auch schon immer so ein Ziel war, und da kommen wir wieder zu dieser emotionalen Unabhängigkeit, ist es schon immer sehr wichtig, auch so ein freies, selbstbestimmtes Leben zu führen. Und natürlich immer mit so dem richtigen Kompass und Wertekompass, aber manche könnten auch sagen, Autoritätsproblem, aber ich würde jetzt einfach eher sagen, mir ist Unabhängigkeit sehr, sehr wichtig und das hast du natürlich als Unternehmer.
Kenne ich hier noch an am Tisch.
Ich grübel auch gerade drüber rum und denke an Krisenphasen, da komme ich aber gleich zu. Finde ich richtig gut.
Genau, waren so zweieinhalb Fragen, die anderen zweieinhalb
ganz sicher. Ja, genau, jetzt komme ich noch. Lass mal euch den einmal mal. Das habe ich genauso auch mitgeplottet. Dann ging es los und sag mal so zwei, drei Dinger, die du falsch eingeschätzt hast. Die nicht so gut geklappt haben.
Die ich falsch eingeschätzt habe. Also ich glaube, man kann sagen, wenn man mit 23 direkt nach der Uni und dieses duale Studium lehrt ein Jahr auch irgendwie alles oder versucht es zumindest, nur nicht selbst zu gründen, weil das duale Studium ist nicht darauf ausgelegt, selbst zu gründen, sondern dann in ein Partnerunternehmen zu gehen. Insofern musste ich da schon sehr viel Learning by Doing machen. Ne? Also wie setzt du Accounting auf? Wie gründest du eine Gesellschaft? Wo fängst du überhaupt an? Also es war so ein bisschen bau eine Rakete und fliege auf den Mond, aber where to start? Das war schon herausfordernd. Und ich glaube, was mich da so durchgezogen oder mir da einfach geholfen hat, ist auch eine sehr ungesunde Hartnäckigkeit. Also wenn ich mir irgendwas in den Kopf setze, dann muss es irgendwie klappen, auch wenn ich fünfmal gegen die Wand laufe. Aber irgendwie haben wir uns da durchgemogelt. Und natürlich war am Anfang, gerade in der Gründungsphase, so erstmal key, auch so ein Team natürlich zusammenzustellen. Und das ist eigentlich die größte Aufgabe, oder ein Team zu finden, die zusammen gut passen, komplementär sind, aber irgendwie auch ähnliche Werte und eine ähnliche Ambition auch vertreten. Das ist, glaube ich, so das Schwerste. Und natürlich dann down the road erste Kunden zu bekommen und das auch alles zu verstehen und auch mit 23, 24 dir jetzt auch so eine Credibility aufzubauen, weil du kommst dann rein und ich weiß noch, wie das damals war, dann habe ich mich mit wirklich 24 dann vor den Marktforschungskongress und es ist nicht die innovativste Branche, vor dem Herrn gestellt und habe mich da dann eine Präsentation oder einen Vortrag gehalten, habe gesagt, das ist die Revolution der Marktforschung. Und dann denke natürlich auch alle so, okay, komm, geh nach Hause. wenn da so ein 24-Jähriger steht, der auch noch aus dem Marketing kommt und sagt, okay, ich mache alles besser, schneller, günstiger, bessere Datenqualität. Wir demokratisieren die Marktforschung. Und da war die Innovationsbereitschaft von vielen Marktforschern, glaube ich, nicht so da. Die haben es eher dann so als
belächelt.
Die haben es eher belächelt. Aber ja, gut, das ist auch so, wie es ja häufig ist. Erst lachen sie dich aus, dann ignorieren sie dich und dann bekämpfen sie dich. Ich glaube, wir sind jetzt gerade so an der Stage von 2-3. We'll see. Aber da gibt es viele Hindernisse. Also ich glaube, ich kann jetzt stundenlang drüber sprechen.
Ja,
wenn man
früh
gründet, ist es
nicht einfach. Das kann ich gut teilen und nachempfinden. Ich habe da so einige Tiefschläge als junger Gründer mitgemacht und erlebe die auch heute immer noch und halte mich dann an diesem Bild fest, dass ja auch ein Aktienkurs auch schwankt, aber irgendwie dann doch stetig steigt. Das ist irgendwie die sinnvollste Strategie, um anzulegen. Und da halte ich mich immer mal wieder so Krisenphasen dran fest. Und die Tiefschläge sind halt viel tiefer heute als früher. Und meine Fragen wären so, was waren denn so deine Tiefschläge auf der Reise, wo du sagst, ja, das war schon echt ziemlich weit runter. Vor allem auch die dich in deiner Freiheit und Unabhängigkeit bedroht haben. Weil das ja dann doch das ist, was dich auch treibt und dann dein emotionaler Trigger ist.
Ja, interessante Frage. Also ich kann ja mal so ein bisschen chronologisch vorgehen. Also ich glaube, schon so der erste Downer war wirklich ganz am Anfang, wenn du nach dem Studium sagst, okay, jetzt muss man Arbeitslosengeld beantragen. Das ist so nicht das, was man sich unter Unabhängigkeit vorstellt. Muss man aber tun. Aber dann sieht man so, wie Freunde irgendwie abbiegen in die Unternehmensberatung und man selbst muss zum Arbeitsamt gehen und sich arbeitslos melden. Aber es gehört dazu. Aber da glaube ich auch so eine gewisse Uneitelkeit und Demut irgendwie mitbekommen, die auch jetzt hilft. Also ich denke mir häufig so, okay, was ist das Schlimmste, was passieren kann eigentlich? Ist doch alles gut, auch wenn es mal kacke läuft. Und es ist, wie ihr ja auch wisst, wenn man ein Unternehmen aufbaut, da gibt es viele Ups und Downs. Und dann war natürlich auch das Thema, und das war jetzt auch eher kürzlich, haben wir uns auch gefragt, wie wollen wir eigentlich Opinions Unternehmen aufbauen? Ja, es gibt natürlich so diesen VC-Weg, wo man alle 18 Monate häufig eine weitere Finanzierungsrunde macht. Ist das unser Weg oder ist das versuchen wir da eher so ein nachhaltiges Unternehmertum irgendwie auch bei Opinion zu leben? Und haben uns dann in den Diskussionen, die wir noch mit Investoren hatten, auch gemerkt, okay, also würden zwar jetzt nicht ausschließen, irgendwann noch weitere Investoren reinzunehmen, aber dass uns das schon sehr wichtig ist, oder mir eben auch sehr wichtig ist, eben diese Unabhängigkeit auch zu bewahren. Ich will nicht am Tropf von Investoren hängen, ich will weiterhin das Gefühl haben, okay, das ist meine Company, ich will der Unternehmer sein, nicht der Mitarbeiter in meinem eigenen Unternehmen. Und ich glaube, das prägt auch so ein bisschen, wie wir Opinion aufbauen, eben gesund. Trotzdem sagen wir, wir wollen ein Unicorn werden, aber nicht um jeden Preis. Und ich glaube, das ist auch so vielleicht so eine Art von Unternehmertum, eher dieses auch auf Profit schauende und eher gesunde und nachhaltige, was am Ende des Tages auch das ist, was vielleicht auch in Zukunft eher das ist, woran sich neue Gründer irgendwie orientieren können und sollen und weniger dieses Aufpump-Wachstum um jeden Preis und immer wieder Geld rein, weil das ja nicht nachhaltig ist irgendwie.
Da spüre ich den Drang nach einem ausgeprägten Gerechtigkeitsempfinden durch, so ganz leicht, und frage mich gerade, wie schätzt du die Rolle des Unternehmers oder auch von dir in einer Zeit ein, in der wir gerade leben, in der es normal geworden ist, unanständige Menschen in Führungsrollen zu haben, offensichtlich unanständig, nach westlichen Maßstäben, und trotzdem eine große Meinung dort herrscht, dass das richtig ist. Das halte ich für ein Thema für die nächsten Jahrzehnte. Da würde mich mal sehr interessieren, aus deiner jetzt Erfahrung und deinem Wirkungsgrad mit diesen verschiedenen Eckpunkten, die du alle gerade genannt hast, wie du darauf blickst.
Also ich glaube, es findet gerade schon so ein Wandel statt. Und ich glaube, in Zukunft wird es so sein, dass die erfolgreichen Unternehmen auch die Unternehmen sein werden, die irgendwie schon Gutes tun oder schon ein bisschen werteorientiert handeln und irgendwie auch versuchen, nachhaltig zu handeln. Und meine Hoffnung ist so ein bisschen, und das versuchen wir so bei Opinion so ein bisschen zu leben, ist, dass wir quasi so ein bisschen so eine Art Flywheel kreieren. Ja, also je erfolgreicher wir sind, desto mehr können wir auch Gutes tun und auch für unsere Mitarbeiter tun, und desto mehr können wir auch ein tolles Arbeitsumfeld schaffen, aber uns natürlich auch Nachhaltigkeitsthemen als Unternehmen widmen. Desto höher ist die Identität der Mitarbeiter, desto zufriedener, motivierter und mehr Performance geben auch die Mitarbeiter, und desto erfolgreicher werden wir wiederum. Also ich glaube, man kann schon versuchen, weil ich glaube, das ist auch das, was gerade in der jüngeren Generation, wonach viele streben, dass sie sagen, okay, ich will keine Abstriche mehr machen, entweder Arbeit oder was Gutes tun, sondern ich will es im Idealfall irgendwie miteinander verbinden.
Merkt ihr das schon in euren Vorstellungsgesprächen, dass die jungen Leute danach fragen? Also fragen die dich schon mal, was ist dein Purpose?
Nee, so weit ist es noch nicht, aber ich glaube, wir ziehen schon einfach, und das aus mehreren Gründen, ziehen wir schon recht viel gutes Talent mittlerweile an. Und ich glaube, ein Grund ist auch, dass wir das Gefühl haben, okay, die sind irgendwie auf der richtigen Seite. Natürlich auch, weil wir erfolgreich sind, ja. Und Erfolg ist, glaube ich, auch immer die Basis. Da muss man sich auch keine Illusionen hergeben. Nur deshalb kann man ja sich auch Gedanken machen, wie man quasi auch seine unternehmerische Verantwortung irgendwie nochmal ein bisschen ausweitet auf eine gesellschaftliche Verantwortung, die man ja auch als Unternehmen hat. Aber ich glaube schon, dass das immer wichtig ist, dass Mitarbeiter auch sagen, okay, ich will ein Unternehmen, mit dem ich mich identifizieren kann. Und daran arbeiten wir. Zum Beispiel haben wir jetzt auch mal in so einem Workshop mit allen Mitarbeitern, das war wirklich eine sehr schöne Erfahrung, auch mal unsere Werte definiert. Und einer davon ist Care. So, und da haben wir gesagt, also was ist das? Dass wir eben auch so unsere unternehmerische Verantwortung nicht über die gesellschaftliche Verantwortung stellen und dass wir einfach nicht gleichgültig sind. Und es betrifft erstmal natürlich Opinio, so unsere Mission, unser Produkt, unser Team, aber eben auch nicht gleichgültig gegenüber der Umwelt oder der Gesellschaft. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir sagen, okay, wir sind nicht gleichgültig. Und es betrifft eben nicht nur Opinio, sondern schauen auch nach links und rechts.
Wie manifestiert sich das im Alltag? Also du sagtest, du siehst da, dass es einen Wandel gibt. Ich sehe das als ganz, ganz großes Thema für die nächsten Jahrzehnte. Und ich stehe da wie der Ochs vom Berg und denke mir so, wow, da kommt auf einmal was auf uns zu. Und die Verantwortung, sich anständig zu verhalten in einer vielleicht auch privaten Krise, in einer schwierigen Situation. Mein Geschäftsführer hatte das am Anfang der Corona-Zeit gesagt und er hat das so im Nebensatz rausgehauen. Er sagte, jetzt ist wichtig, anständig zu bleiben. Damit meint er ganz simpel, Rechnung pünktlich zahlen. So, dass nicht so eine Kette losgetreten wird. Und es gibt ja diese, Michael, du hast es mal erzählt, diese Broken-Window-Theorie, die hatte Malcolm Gladwell mal in einem seiner Bücher, wenn halt überall Graffiti an den Wänden sind und alles schmutzig, dann geht das so durch. Und du hast nun eine Erfahrung gemacht als 4 Tage obdachloser Test, um zu gucken, okay, wie geht welches Verhalten? Und ich bin besorgt, sage ich ganz klar, über sich manifestierendes, unanständiges Verhalten in sichtbaren Führungsrollen, wo ich sage, wow, das wird was mit uns machen. Und wenn ich das höre, wie du das angehst und auch wie behutsam und ruhig und trotzdem mit einem großen Anspruch, interessiert mich sehr, wie schaust du, dass sich das bei euch rein manifestiert? Machst du einen ganz klaren Auswahlprozess mit den Leuten? Bist du super konsequent bei gewissen Dingen, wo du sagst, die gehen einfach gar nicht, die funktionieren bei uns nicht? Da bin ich schwarz und weiß. Wie manifestierst du das?
Also, wie wir quasi im Recruiting auch bei unseren, oder worauf wir einfach achten, ist, dass wir schon bei den, also wir sagen schon, also der Erfolg ist quasi die Basis von allem, was wir tun. Also nur wenn wir erfolgreich sind, also ich würde jetzt hier nicht sitzen und darüber sprechen, wenn irgendwie Opinio nicht erfolgreich gewesen wäre. Und das hätten wir nicht geschafft, wenn ich jetzt Tag ein, Tag aus nicht darauf geachtet hätte, wie wir erfolgreich sind, sondern wie wir nur Gutes tun. Muss man ja auch mal so sagen. Und wie versuchen wir quasi diese Basis, also den Erfolg irgendwie bestmöglich zu gewährleisten? Worauf achten wir? Wir sagen schon jedem, der zu Opinio kommt, okay, wir bauen hier was Gemeinsames auf, versuchen so diesen Entrepreneurial Mindset wirklich auch zu fördern und damit einhergehend eben Ownership, Eigeninitiative, so eine gewisse Ambition. Darauf achten wir sehr stark. So, wir sagen auch immer so, we're not here to waste each other's time, sondern wir wollen ja wirklich was erreichen. Das muss wichtig sein. Und was wir auch noch machen ist, dass wir extrem darauf achten, immer so ein positives Mindset irgendwie an den Tag zu legen. Also Positivität ist auch so einer der Werte, den wir uns verschrieben haben. Also wir sind irgendwie Energy Givers, not Takers. Und ich persönlich finde es auch respektlos, wenn jemand nicht freundlich ist. Nervt mich. Und haben dann aber auch so wirklich so Hausregeln quasi aufgestellt. Ja? Wie gehen wir mit Feedback um? Wie nehmen wir das an? Was ist uns wichtig beim Team? Wie wollen wir arbeiten? Ne? Speed ist bei uns zum Beispiel auch so ein großer Faktor. Also da haben wir schon jetzt so ein paar Sachen definiert, die wir als Opinio DNA festgelegt haben und die quasi dazu führen, dass wir als Organisation, glaube ich, extrem effizient, extrem erfolgreich und extrem einfach gut funktionieren. Mhm. Und ich würde auch sagen, unser geheimer USP ist tatsächlich das Team. Also jetzt, wir sagen immer, wir sind die Schnellsten und dies, aber ich glaube, wir haben einfach ein außergewöhnlich starkes Team.
Mhm. Das heißt, du hast vorhin gesagt, ihr habt den Workshop gemacht für die Werte, also auch bei diesen Hausregeln, habt ihr auch eure Leute mit einbezogen beim Aufstellen dieser Werte? Also ist das, oder ist das was, was ihr im Führungsteam entschieden habt?
Nee, das haben wir mit allen gemacht. Und es war wirklich faszinierend zu sehen, also ich hatte davor auch, ne, haben wir überlegt, okay, was ist, wenn jetzt irgendwie so ein Quark rauskommt? Und es war wirklich schön zu sehen, dass alle Mitarbeiter oder das Team wirklich exakt die gleichen Werte auch vertreten hat und die für wichtig befunden hat, wie wir sie vorher uns überlegt haben. Also es war wirklich ein 100% Match. Und das ist natürlich das, also besser geht's nicht.
Das ist cool, weil dann spricht dafür, dass ein Unternehmen eine echte Kultur hat und man eigentlich nur hingucken muss und das aufschreiben muss dann irgendwann, was da, oder na, muss nicht, aber aufschreiben kann, was dann da ist.
Ja, ja, und vielleicht nochmal zu Mitarbeitern, also was wir schon, das kriegt sich auch so ein bisschen durch, wir geben auch schon viel Verantwortung an die Mitarbeiter und sagen, das ist auch so ein Credo, egal was du machst, du musst irgendwie den Anspruch haben, Champions League zu sein in dem, was du tust. Du musst nicht alles können, aber schon diese sehr stärkenorientierte Betrachtung sagen, okay, such dir eine Sache aus und da werde Champions League. Und wie du das machst, egal, aber das musst du erreichen. Also wir haben schon einen sehr hohen Leistungsanspruch auch an die Mitarbeiter. Wir fordern schon viel, versuchen dafür aber auch viel zu geben.
Der Begriff New Work, kannst du mit dem was anfangen? Ist das etwas, womit du dich beschäftigst? Fragst du dich, wie wird sich die Arbeit noch weiter verändern? Ist das für dich eher ein Modebegriff oder ist das was, wo du sagst, kannst du was mit
Ja, habe ich schon mal gehört. ich glaube einfach, wir sind schon auch kulturell bedingt und wie wir arbeiten, covern wir schon viele New Work-Themen. Also ich glaube, da ist ja Max, unser CEO, der Innenminister, also wir laufen schon sehr effizient, dank vieler Tools ist es uns möglich, wirklich komplett digital, komplett remote zu arbeiten, was bei vielen anderen sicherlich nicht so ohne weiteres geht. Also auch während Corona haben wir es gemerkt, wir konnten ohne Effizienz- und Produktivitätsverlust weitermachen. Auch dieses Empowerment of Employees, glaube ich, ist auch ein wichtiger Faktor, der, hatte ich eben erzählt, auch eine sehr große Rolle bei uns spielt, dass wir eben wenig hierarchisch denken, sondern wirklich sagen, ne, jeder ist so ein bisschen der CEO of themselves. Und
also situativ Führung vergeben, nicht
an. Genau, genau. Und jeder soll sich auch ein Stück weit zum erweiterten Gründerkreis dazugehörig fühlen. Ne? Und auch wie er die Dinge sieht, nicht mit Scheuklappen, sondern immer gucken, okay, was können wir noch besser machen. Ich glaube, kulturell sind wir da auch schon recht weit. Und was die ganze Office-Situation angeht, da haben wir jetzt auch ein bisschen drüber gesprochen, überlegen natürlich auch noch, okay, wie sieht eigentlich das zukünftige Arbeiten aus? Mhm. Ich glaube, wie gesagt, gerade in so einer stark wachsenden Company, wie wir es aktuell sind, geht komplett remote nicht, weil das Onboarding einfach neuer Mitarbeiter ist schwierig. Du brauchst auch die Dynamik irgendwie, die auch ein Startup ausmacht, weil wir müssen einfach schneller laufen als die tradierten Unternehmen. Und es ist so ein bisschen so ein Spiel David gegen Goliath und da müssen wir einfach mehr Gas geben. Und remote hast du halt diese Dynamik nicht. Aber wir gucken uns natürlich schon, okay, die Flexibilität wollen wir natürlich trotzdem gewährleisten, aber ne, ist es immer noch so Schreibtisch oder Telefonbox in Zukunft oder ist es einfach viel spielerischer? Ja, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten zusammenzukommen. Man setzt sich mal dahin, mal dahin, mal dahin, aber weg von diesem Schreibtischprinzip. Deshalb werden wir jetzt auch in ein neues Office ziehen, auch wenn alle sich irgendwie verkleinern. Aber wir haben gesagt, okay, wollen dann eher mehr Platz bieten und eine gewisse Flexibilität auch bieten.
Also und territorialer Anspruch, das ist mein Platz, wird es dann nicht mehr
genau,
geben?
Genau, das gibt es dann nicht mehr, sondern remote soll halt eine Möglichkeit sein, aber kein Zwang, weil das Office zu klein ist. Das ist, glaube ich, wichtig.
Was ist für dich der Kern von dem Ganzen? Wir haben jetzt über die organisatorischen Aspekte von New Work gesprochen und ich bin nachher mal gespannt auf die Antworten auch in den Fragen.
Stimmt.
Ich habe letzte Woche sagte jemand, warte mal, wie war es die Formulierung? Genau, ich habe wohl irgendwo mal gesagt, als jemand sagte, ja, wir machen jetzt alle Homeoffice, machen wir alle New Work. Und dann habe ich gesagt, nur weil du heute Morgen Croissant gegessen hast, bist ja kein Franzose. Mhm. Wir neigen halt ganz, ich neige zu so bösen Schwarz-Weiß-Aussagen. Aber ich kann es mir dann besser merken. Und die organisatorischen Aspekte finde ich interessant. Ich finde aber die darunter liegenden Themen spannender. Wenn New Work eine ganz starke inhaltliche Komponente hat, die auch in die DNA übergeht. Und gibt es da etwas, wo du sagst, okay, das macht für dich den Kern aus, wo du siehst, die alte Arbeitswelt, alte Marktforschung, alte Arbeitswelt, alte Gründung und das, was du reinbringen möchtest in die neue Arbeitswelt. Weil ich spüre schon durch, dass du da mehr als nur, ich will ein Unternehmen gründen, erfolgreich sein, dass das dazu gehört, ja. Aber dass da noch was da anderes drunter liegt. Was ist für dich der Kern von New Work?
Puh, das ist eine schwierige Frage. Da seid ihr ja die Experten eigentlich. Ich denke, wir machen da vieles unterbewusst sicherlich schon. Was für mich der Kern von New Work?
Kann ja deine Sicht auf die Dinge sein. Es muss jetzt nicht irgendwie, wir schreiben hier keine wissenschaftliche Arbeit.
Also Christoph, wenn er besonders gehässig ist, sagt er mal, Hunde erlauben und keine Meetings nach 17 Uhr ist kein New Work. Aber das hast du ja schon
bewiesen. Das ist ja völlig klar.
Das Empowerment-Thema der Leute, CEO of themselves, das fand ich schon mal einen guten Ansatz. Aber
ja, wahrscheinlich ist für mich tatsächlich, im Kern ist es einfach eine Betrachtung, wie man quasi auch Menschen sieht. Yep. Ja? Also ich glaube, das ist wahrscheinlich im Kern das, was alles so ein bisschen zusammenhält. Und was dann eben dazu führt, okay, man überlegt, ja, also was, oder ich gehe da auch häufig ran, okay, was finde ich gut? Und als Arbeitnehmer, was finde ich cool? Ich kenne es ja auch durch mein duales Studium, wie das in einem Corporate funktioniert. Und dann okay, viele Dinge da haben mich einfach gestört. Irgendwie kein Raum irgendwie selbst irgendwie Impulse zu geben oder irgendwie ja, was zu bewegen. Ich war da so eine Ameise von vielen und ob ich irgendwie da war oder nicht, war auch egal. Deshalb, steht natürlich sehr konträr zu dem, jeder ist irgendwie ein wichtiger Faktor, jeder ist in dem, was er macht, irgendwie auf Champions League, einfach zu gucken, ja, was macht die Leute glücklich. Und dann führt eben, das führt glaube ich auch dann dazu, dass einfach alle motivierter bei der Arbeit sind und das sowieso der Sinn oder unglücklicher sind und das sowieso der Sinn des Lebens in mancher Hinsicht. Mhm. Und ja, und ich glaube, wenn man das überall so in alle Entscheidungen auch ein Stück weit durchträgt, dann baut man dadurch auch eine bessere Organisation und auch das bessere Unternehmen und auch im Zweifel das erfolgreiche Unternehmen, ohne sich alle 18 Monate eine Finanzierung holen zu müssen.
Was hat sich denn jetzt für die Leute verändert, die wir befragt haben in der Corona-Zeit? Weil wir so ein bisschen jetzt so hier nochmal Ergebnisse.
Mhm. Okay, machen wir hier Refresh.
So. Also ich sehe Balken, ich sehe grün, ich sehe blau, ich sehe, da sind Prozentzahlen. Das sieht schon mal geil aus. Ich stehe auf Dashboards, habe ich schon gesagt.
Jetzt gehen wir halt durch. Also wir haben jetzt tatsächlich 1000 Teilnehmer in, wie lange sprechen wir schon?
Das ging 45 Minuten.
45 Minuten. Und genau, ich kann ja mal kurz ein bisschen durchgehen. Also wir haben gefragt, ne, wie hat sich dein Arbeitsleben seit Corona verändert? Mhm. Da sagen 60% der Deutschen, dass sich verändert hat. 40 geben an, dass sich nicht verändert hat. Ja, und dann haben wir mal ein bisschen geguckt. Ich muss ja jetzt nicht alles durchgehen hier, aber
wir können es ja als Download-Link.
Genau, wir können das gerne.
Aber gib mal zwei, drei Sachen rein, wo du sagst, okay.
Genau, also kann auch jeder sich einfach auf der Opinion-Plattform angucken, kostenlos. Aber vielleicht ganz interessant, was an der Entwicklung fanden die Leute besonders positiv? Und das war mehr Flexibilität im Alltag mit 55%, stärkere und bessere Work-Life-Balance, höhere Effizienz und Produktivität.
Also dann auch durch Homeoffice.
Genau, durch Homeoffice. Also das waren nur die quasi das als positiv wahrgenommen haben.
Ja, ja.
Und die es als eher negativ wahrgenommen haben, die haben gesagt, durch diese neue Arbeitsbedingungen ist der psychische Stress höher, interessanterweise, also mit 53%, geringe Wertschätzung der Arbeit und keine Trennung zwischen Arbeit und Privat. Also ich glaube, das ist klar, wenn man Homeoffice macht, dass das ein bisschen schwieriger ist, aber tatsächlich auch interessant, dass Homeoffice oder diese veränderte Arbeitssituation tatsächlich bei vielen deutlich höheren psychischen Stress verursacht. Mhm.
Das ist auch die merkliche Veränderung natürlich. Ich kann schon verstehen, dass Leute immer wieder darauf kommen und wie gesagt, ich bin ja böse, wenn ich das so sage und formuliere, aber es ist natürlich die merkliche Veränderung für viele, die halt vorher im Büro gearbeitet haben.
Ja.
Aber das ist ein Also
ich sag mal, Das, was ich immer wieder höre, ist, es gibt keine Pausen mehr zwischen Meetings, weil du dich nicht mehr bewegen musst. Du hast quasi nur noch technische Geräte. Du hast außerdem, wenn du junge Familie bist, Kinder, die du parallel bespaßen musstest. Also schon überrascht mich jetzt nicht.
Genau. Und vielleicht für euch interessant, also drei Viertel glauben, dass die Arbeitswelt durch Corona sich nachhaltig verändern wird. Mhm. Also New Work scheint kein so schlechtes Thema zu sein.
Ja, cool.
Ja, ein paar noch grübelige Gedanken, ja. Aber die muss ich noch sortieren.
Was hat dich so in deinem Leben inspiriert? Hast du Bücher gelesen, die du gerne nochmal teilen möchtest, die dich weitergebracht haben?
Also was ich einfach beeindruckend fand, war Homo Deus von Yuval Noah Harari, weil er so ganz gut beschreibt, dass wir eben doch nicht so einzigartig sind, wie wir glauben zu sein, wir Menschen, sondern eigentlich auch nur Tiere. Hier, Michael, auf deine Empfehlung, Rutger Bregmann.
Im Grunde gut.
Nee, das andere, Utopie.
Für Realisten.
Für Realisten. Mhm. Das fand ich auch interessant, auch nochmal eine ganz andere Sichtweise auf die Dinge bekommen. Ansonsten, je älter ich werde, wird mein Vater tatsächlich auch immer mehr so als so eine Inspiration für mich. Wie gesagt, also bin ja ohnehin groß geworden, aber hat schon über die Ferne immer sehr stark auch seine Vaterrolle trotzdem sehr gut irgendwie ausgefüllt und mir jede Woche Briefe oder irgendwas geschrieben und so.
Was macht er beruflich?
Der ist Professor für Medizin in Kalifornien an der UCLA. Mhm. Geht jetzt bald in Rente. Und warum ich ihn auch immer mehr als Inspiration sehe, weil er auch so ein sehr starker Idealist ist. Mhm. Ja, also ist Epidemiologe und hat quasi versucht, irgendwie mit seiner Arbeit die Arbeitsbedingungen in den USA wirklich zu verbessern. Und ich habe immer gesagt, okay, warum machst du das? Ne? Als Teenie, wo er noch wenig hinterfragt, geht auch einfach in die Wirtschaft, da verdienst du das Zehnfache und kannst endlich mal einen Porsche kaufen, den ich dann auch mal fahren kann. Und er so, nee, das ist nicht meins, fährt seinen alten Volvo und ist da sehr idealistisch vorgegangen. Also wirklich mit dem Grundsatz, ich versuche wirklich die Welt zu verbessern. Mhm. Und das finde ich einfach schön, weil es gibt es nicht mehr so viel. Und mein Vater ist einfach auch so ein grundguter, toleranter, geduldiger Mensch. Das finde ich einfach irgendwie krass. Und jetzt dadurch, dass ich jetzt auch Vater geworden bin und ich aber auch nicht mit meinem Sohn zusammenlebe, ist das natürlich auch nochmal eine gute Orientierung oder für mich einfach zu sehen, okay, wie hat er das eigentlich über die Ferne auch gemanagt?
Wie geht Vater über Distanz?
Genau, wie geht Vater über Distanz?
Thanks for sharing.
Dann gibt es den Podcast von Philipp, muss ich gerade denken, Dedicated. Mhm. Philipp Hartmann. Ich weiß nicht, ob du den gehört hast. Das ist eine Folge.
Nee, habe ich auch schon mal gehört. Michael, da warst du ja auch, glaube ich.
Ja, war ich auch und er war auch bei uns zu Gast. Eigentlich müssen wir dich da mal weiterempfehlen, das stimmt. Ja,
ja, also gib mir noch ein paar Jahre. Ich bin ja noch nicht so lange Vater, aber ja.
Cool. Bucketlist. Was möchtest du noch erleben? Was möchtest du noch lernen? Und was möchtest du vielleicht irgendwann nochmal weitergeben?
Also, was ich gerne erleben würde, ist Trump hinter Gittern. Was war das zweite nochmal?
Michael, muss arbeiten. Das ist halt
was du noch lernen möchtest.
Was ich noch lernen möchte, ich würde sehr gern Klavier lernen. Das steht schon seit gefühlt 15 Jahren auf meiner Bucketlist.
Und wir seit 30. Vielleicht fangen wir zusammen an.
Ja. Ich habe hier ein Keyboard, da steht hier noch unbenutzt in der Ecke.
Ich habe früher nämlich Cello gespielt und einfach überhaupt keinen Bock. Ich habe einfach dieses Cello mal versteckt und dann in der Schule und dann geguckt, dass keiner merkt, dass ich nicht übe. Also das war keine Glanzleistung, aber ich glaube, Klavier, das könnte besser funktionieren. Mal gucken.
Cool. Und weitergeben?
Weitergeben. Ja, so im weitesten Sinne irgendwie ein gutes Miteinander. Ich habe auch überlegt, okay, wie würde man das, was macht man? Und vielleicht würde ich, auch wenn es, glaube ich, undankbar ist, irgendwann in die Politik gehen.
Hm. Krass.
Ich glaube, es war eine sehr undankbare Aufgabe, weil du von allen irgendwie zerfleischt wirst, aber ich glaube, da kann man schon einen positiven Impact haben und das würde ich vielleicht cool. irgendwann tun.
Word.
Vielen Dank.
Danke dir.
Sehr gern.
Vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns, dass du uns auch anbietest, dass wir immer mal wieder dein Tool nutzen dürfen, um Fragen zu einem Work zu adressieren.
Also wenn Hörer auch mal Fragen haben, dass wir auch mal sagen können, vielleicht können wir mal eine geile kollaborative New Work Befragung zusammenstellen.
Ja, also wie gesagt, das sage ich jetzt euch, egal welches Thema oder welcher Gast dann irgendwie auch da ist, ihr könnt zu jedem Thema repräsentativ befragen und wir stellen euch die Ergebnisse zur Verfügung.
Geil.
Klasse.
Vielen Dank. Habt ihr eine Flat. Sehr gern.
Das ist wieder die unangenehme Pause, auf die wir warten.
Gar nicht unangenehm. Also, manchmal ist ja so eine Pause auch ganz gut.
Aber kennst du das nicht, wenn du mit jemandem sprichst und dann gibt es eine Pause und dann hat man das Gefühl, ich habe dann manchmal das Gefühl, ich muss dann was sagen? Und ich versuche das gerade bewusst auszuhalten. Also ich fand seine Intro-Geschichte mit diesem Selbstversuch krass und über die im Laufe jetzt der Zeit nehme ich ihm diese Grundhaltung ab und ich glaube, er ist einer derjenigen, die New Work leben, ohne es auszusprechen. If you want to be a comedian, don't tell the people you are funny. Mhm. Hier ist ein Unternehmer, der im Grunde ein gutes Unternehmen aufbauen möchte, mit dem Wissen, muss dazu auch erfolgreich sein an den Punkten, aber mich anständig verhalten. Und das ist New Work. Menschen zu stärken, statt sie zu schwächen durch Arbeit, that's it.
Ja, kann ich 100% unterschreiben. Ich möchte auch nicht viel ergänzen. Mich hat sehr berührt, nochmal die jetzt streng genommen nichts mit New Work zu tun, aber wir sehen den Begriff ja sehr breit, die Nähe, die er zu seinem Vater hat, die Dankbarkeit, die er seinem Vater, der ein Idealist zu sein scheint, dort rüberbringt und da für seine eigene Lebenssituation daraus ableitet und eben es ähnlich gut machen möchte. Und falls seine Mutter, die ich auch gut kenne und schätze, diese Folge hört, er liebt sie ganz genauso. Passt er halt gerade nicht rein, aber nein. Und er ist wirklich für das junge Alter sehr balanced person. Ich habe es mal in einem Projekt miterlebt, wo er auch unentgeltlich mitgewirkt hat. Da hatten wir in einer größeren Gruppe, da war auch die Linda Zervakis dabei, die wir ja vor kurzem auch hier bei uns hatten. Mit mir 90 hieß die Initiative, wo wir versuchen wollten, eine hohe Wahlbeteiligung zu kriegen. Da ist mir zum ersten Mal aufgefallen, wie intrinsisch er motiviert ist und von daher ähnlich wie Tarek Müller, der auch sagt, er wird nochmal Politiker, fände ich das toll, wenn wir ihn irgendwann in der Politik sehen.